jetzt bei diesem letzten Lied, das wir gesungen haben, da spüre ich die Salbung, wie sie kommt. Gott gab mir während des Lieds eine Vision. Und ich habe einigen von euch das Thema gesagt, über das ich heute spreche, dass dieses Thema ist eingebunden eigentlich in eine Serie, wie ihr Schweizer sagt, wie ihr Deutschen sagen, eine Serie, die vorher war, auch aufgrund einer Vision arbeitet, denn ich bin mit euch. Und sie hat dann geendet, dass der Herr die Gefangenschaft Zions verändern will. Also die Söhne Zions erkennen, woher wir sind und einfach das in unseren Herzen festmachen. Und das Thema von heute ist interessanterweise die Jahreslosung. Und ich finde es kein Zufall. Die Jahreslosung für dieses Jahr heißt Hebräer 13, 12, 13, 14. Also sagen wir ab 13, 14, das ist die Jahreslosung. Ich lese mal. So lasst uns nun zu ihm hinausgehen. Also ich lese es im Kontext. Ja, zuvor steht, so lasst uns nun zu ihm hinausgehen, außerhalb des Lagers, und seine Schmach tragen. Denn wir haben hier keine bleibende Stadt, sondern die zukünftige suchen wir. Das ist nach der Schlachter 2000 Übersetzung und die neue evangelistische Übersetzung schreibt hier, denn hier auf der Erde haben wir, Kinder Gottes in dem Sinn, keine Heimat. Unsere Sehnsucht gilt jener künftigen Stadt, zu der wir unterwegs sind. Andere Übersetzer schreiben zu der Stadt, die Gott gebaut hat. Da gibt es eine feste Stadt. Interessant ist, hier in dieser Botschaft ist eine klare Scheidung wieder. Da erleben wir das Schwert, eine komplette Trennung. Die Städte dieser Welt, die vergehen, die Welt, die vergeht, das Obige, das Neue, was kommt, Unvergänglichkeit gegen Vergänglichkeit, Zerstörung gegen Unzerstörliches, was der Herr für uns bereitet hat, allen denen, die ihn lieben. Ich habe jetzt, und jetzt möchte ich eben noch mal kurz diese Vision, die Gott mir gezeigt hat, ich habe jetzt ein Schiff gesehen, ein großes, wie ein Kreuzfahrtschiff. Und ich sah, wie von dem Kreuzfahrtschiff runter eine Brücke runterging, wie eine Treppe. Und die war nicht breit. Da gingen höchstens drei Leute nebeneinander. Und dann sah ich, wie die Leute kamen, die Urlauber, oder sagen wir mal die Leute, die da waren, wie die raufkamen, und das ist tatsächlich so, die wurden abgezählt. Gott zeigte mir, sie wurden, die da reingingen in dieses Schiff, wurden abgezählt. Es durften nur die Leute hin, die bereits schon auf diesem Schiff eingetragen waren. Und dann zeigte mir Gott den Namen dieses Schiffes, und das war auf Englisch, es heißt Salvation, Heil in Gott. Und jetzt ist die Salbung da. Und der Herr sagt, meine Kinder, ich rede zu euch durch mein Wort, ich rede zu euch durch meinen Geist. Und ich habe den Eingang weit gemacht, damit ihr Gemeinschaft mit ihr habt. Denn ich will bald kommen und euch holen. Aber es sind so wenige bereit. Sie befinden sich immer noch auf Landurlaub. Sie erkennen nicht die Zeichen der Zeit, wie spät es ist. Und es sind nur wenige, die jetzt bereits schon auf das Obige, auf mein Kommen ausgerichtet sind. Ein paar Tage vorher, als Gott mir die Botschaft ins Herz legte, sah ich auch wieder eine Vision mit offenen Augen und ich sah eine breitere Treppe, die vom Himmel auf die Erde ging, aber diese Treppe war wie die Strahlen von der Sonne. Ihr wisst schon, wenn Sonnenstrahlen die Wolken durchbrechen. Und da war auch ein Geländer von Strahlen, wo man sich halten konnte. Oder das waren Leitschienen. Ich möchte den Ausdruck Leitschienen verwenden. Und sodass keiner abstürzt, dass alle sicher gehen. Und was eben interessant war, dass ebenfalls auf dieser relativ breiten Treppe nach oben sehr wenige helle Gestalten waren, die nach oben gingen, die rauf und runter kamen. Also es ist Dann habe ich gestutzt und habe gesagt, Herr, was soll dieses Bild? Warum sind da nur so wenige? Und Gott hat da zu mir ganz deutlich gesagt, genau das wie hier. Und er hat deutlich gesagt, so viele meiner Kinder sind gedanklich und mit ihren Sinnen auf das Irdische fixiert und ausgerichtet. Sie sind so mit dem, was in der Welt abgeht, verwoben, obwohl sie von mir wissen, obwohl sie es wissen. Es wurde ihnen gepredigt, es steht in meinem Wort. Aber sie haben keine ständige Verbindung mit der himmlischen Heimat. Und darum sind es so wenige. Und ihr Lieben, es hat mich traurig gemacht. Und ich hatte daraufhin Telefonate, unter anderem mit einem Evangelisten. Und ich sagte ihm von der Botschaft, und er sagt, er lebt im Osten drüben und von Deutschland und ist etwas älter. Und er sagt, du schick mir bitte die Sachen zu, das ist wichtig mit diesem himmlischen Jerusalem. Und sage, aber weißt du, was interessant ist? In dieser Botschaft, in dieser Jahreslosung heißt es, die zukünftige suchen wir. Und wir müssen uns echt fragen, es war meine Rede zu ihm, suchen wir die wirklich? Suchen wir die wirklich? Suchen wir das Zukünftige? Suchen ist eine Sache, die mit Erwartung zu tun hat. Mit Ausrichten, mit Fokussieren. Wo ist unser Fokus ständig? Und die Serie, die wir vorher hatten, da weißt du, wo der Teufel die Sinne der Kinder Gottes abnabeln will. Und interessant ist, ich habe in den 90er Jahren habe ich eine Gebetsmappe geschrieben, diese Gebetsmappe, und da ist dieses Bild. Ich habe das jetzt leicht verändert mit ein paar Bibelstellen drin. Du bist in himmlischen Zion geboren, also denk daran. Die hatte ich damals drucken lassen in meinem Bruder Jordi in Belp. Es war eine Gebetsmappe und hatte sie dann zu Abertausenden verteilt. Ihr wisst, dass ich jahrelang nur im Gebet war. Und Gott hat mir damals diese wichtige, sehr, sehr wichtige Grafik gegeben, dass wir aus dieser Welt heraus erwählt sind. Bürger des Himmels, eine neue Schöpfung von oben kommend zur Stadt des lebendigen Gottes und so weiter. Nicht Bürger dieser Welt, Fremdling dieser Welt. Und der Herr hat mir schon damals gesagt, lehr das. Und interessant, ich habe das heute wieder gefunden und ich habe das kopiert und hinten drauf kopiert. Und hier in Punkt F habe ich geschrieben damals, ich glaube es war 86, werdet verwandelt durch die Erneuerung eures Sinnes, habe Christi Sinn. Jesus wusste von seiner himmlischen Herkunft. Weißt du von deiner himmlischen Herkunft? Was entgegnest du den Widersacher zur Zeit deiner Anfechtung? Jesus sagt, es steht geschrieben. Jesus sagte auch später, mein Reich ist nicht von dieser Welt. Und wenn du in Christus bist, weißt du, mein Reich ist nicht von dieser Welt. Das ist die neue Gesinnung. Sehen wir, damals habe ich das schon geschrieben. Und er hat mir in einer Vision, die ich auch jetzt zu Aberhunderten neu gedruckt habe und beilege bei der CD, der geistliche Kampf um Europa auf Seite 15, eine klare, ist sehr interessant gewesen, was damals war. Damals wohnte ich zwischen Freiburg und Offenburg im Schwarzwald. Und da war ein Engel und er hat mir 2 Tage lang eine Vision gegeben. Es ist tatsächlich so, ich sah ein Stehpult. Er hat mir alle Daten gesagt, aber hat immer die Hand darauf gehalten. Ich konnte nicht wissen, wann was eintritt. Und da in der Seite 15 sagt er, lehrt diese Botschaft, unsere Heimat ist im Himmel. Schon damals sagt, lehrt das. Ich fing dann damals an, auch ein ganz großes Poster zu entwerfen, weil ich habe das sehr ernst genommen, das Reden Gottes. Weil er sagt, wenn ihr das nicht habt in euch, wird der Feind euch so runterziehen, dass ihr am Schluss nicht mehr weiß, wo ihr hingehört. Ihr seid wie ein Spielball von den Mächten hin und her geworfen. Ihr wisst gar nicht, ihr habt keine Heimat. Und wir sehen das jetzt, wie alles aufgelöst wird, wieder durch Fluten, immer wieder was Neues. Ist das eine vorbei, kommt das andere. Und ich hatte die Tage abends eine Doku gesehen, eine halbstündige Doku über USA von Familien, die auseinandergerissen sind, die keine Wohnung mehr haben, die in Autos leben, in Autos übernachten, mit ihren 2 Kindern oder 3 Kindern, die dann in kirchliche Einrichtungen gehen und einfach, aber keinen habe ich beten gehört. Aber es ist so eine Zerstörung in Amerika. Es ist so all das, was wir hier sind, und mittendrin sind die Kinder Gottes. Und darum ist so wichtig, diese Botschaft ist so wichtig, dieses Denken an. Dieses Denken. Hier habe ich geschrieben, fange an, in deiner neuen Gesinnung zu wandeln. Es ist die Gesinnung des Geistes. Von oben, sage das gute Bekenntnis. Satan, es steht geschrieben, ich bin von oben. Solange du gefühlsbetont und emotionell bist, hat der Widersacher ein leichtes Spiel mit dir, denn er wird dir deine Gotteskindschaft, deinen himmlischen Standort, um den es ja geht, auch in dieser Botschaft, gerade das. Wir haben hier keine bleibende Stadt. Die himmlische suchen wir, wird er dir streitig machen wollen. Das ist das, worum es geht. Und das ist wirklich wichtig. Wenn ich nicht weiß, dass ich Bürger von oben bin, also quasi mit einem Bein geistig gesehen bist du auf der Erde und mit den anderen oben. Es heißt im Epheserbrief, wir sind versetzt mit Christus in himmlische Örter. Und verstehen wir die Wichtigkeit, wenn er kommt. Und natürlich, die Thematik kenne ich auch, wo mir viele Gläubige, junge Gläubige kommen, die sagen dann, okay, du bist ja schon älter, die Alten, die können sich bereit machen nun, aber es ist einfach, es hat einen Anfang und es hat ein Ziel. Wenn wir diesen Anfang in unseren Kindern hineinlegen und immer wieder darüber reden, wo es hingeht, wir haben hier keine bleibende Stadt, wir sind auf der Wanderung. Wir sind hier auf der Erde wie auf einer Wanderung. Und ich möchte hier anfangen, das berichtet ja hier aus dem Hebräerbrief, Hebräer 11, die Glaubensstraße, die Glaubenshelden. Hier heißt es in 11,13, diese alle sind im Glauben gestorben, ohne das Verheißene empfangen zu haben, sondern sie haben es nur von Ferne gesehen, wie in einer Vision. Die hatten auch Visionen, Offenbarungen. Denn der Geist Gottes gibt seinen Kindern Zeugnis. Sie, also deine Vision ist ja manchmal nicht ganz so wirklich, aber du merkst, es ist Gott, wenn es Gott gibt. Und er gibt Visionen, er gibt Träume. Jetzt rief mich ein Bruder an und er hatte einen Nachttraum. Ich habe also wenig Träume, ich habe Visionen, offene Gesichter. Und er sagte mir, das und das ist passiert. Frag doch mal, ob das vom Herrn ist. Und es war wirklich vom Herrn. Und es war so klar gezielt, Gott zeigte ihn, er soll Prioritäten setzen in seinem geistlichen Leben. Prioritäten, das und das. Und dann erschien ihm jemand aus seiner Familie, der schon weg ist. Und er sagte, da ist noch mein Bruder, da ist noch mein Sohn. Geh hin zu ihnen, verkündige ihnen das Evangelium. Und dann sah er erst ein Volksfest, wo alle gefestet haben, gefeiert haben. Und danach war er in seiner Wohnung bei seiner Mutter und in dieser Wohnung drin, waren plötzlich so viele Leute da und die haben sich verwandelt, sehr interessant, in ein Weizenfeld, in ein unreifes Weizenfeld. Und ihr wisst, das ist ja, die Ernte ist reif. Und er hat gesagt, geh hin, arbeite gezielt. Und das, ihr Lieben, das ist für mich so wichtig, dass ich nicht an 10 Ecken springe, sondern eine Sache tue, aber da meine Kraft investiere, gezielt. Das müssen wir lernen. Und warum? Arbeiten gezielt auf das himmlische Ziel zu gehend. Also mit dem Ziel, das ist sehr wichtig. Es hat einen Anfang. Wir sind von oben geboren, haben wir in der letzten Serie gelernt. Wir sind oben geboren. Psalm 87, alle meine Quellen sind in dir. Und irgendwo, ich muss das nochmal mit euch, diese Stelle muss ich auf diesen Punkt, das hat jetzt mit der Vision zu tun, die Gott mir vorhin gab, während der Anbetung. Und ich will da nochmal reingehen. Und das hat mit dieser Abzählung zu tun. Das ist sehr interessant. Wenn was von Gott ist, muss ich in der Bibel wieder finden. Das ist so wichtig. Es hat also wirklich mit dieser Abzählung zu tun. Psalm 87. Da heißt es, ab 4, ich nenne Rahab und Babel, denen, die mich kennen. Siehe, Philisterland und Tyrus und Kusch. Diese sind dort geboren. Dieser ist dort geboren. Wir haben also eine leibliche Geburt, wir haben ein leibliches, vom Fleisch her haben wir eine fleischliche Herkunft von dem und dem Ort, wo du bist, wo du lebst, Bürger dieser Welt, dieser Stadt. Aber hier heißt es, diese sind dort geboren, aber von Zion, wird man sagen, und ich habe darüber ja schon gepredigt. Mann für Mann ist in ihr geboren und der Höchste selbst wird es befestigen. Und jetzt hört gut zu, da habt ihr das jetzt, die Bibelstelle. Der Herr wird zählen, wenn er die Völker verzeichnet. Abgezählt, abgezählt. Er sagt, ich kenne dich nicht. Kennen wir alles, haben wir schon gehört in seinen Gleichnissen, ja? Von den Leuten, die eingeladen waren. Einer hatte kein festliches Gewand an. Seine Kleider waren nicht gewaschen. Ja? Darum sagt der Herr, befleckt eure Kleider nicht, eure Seelen. Befleckt es nicht. Also er zählt ab. Und tatsächlich kann keiner von uns auf ein Kreuzfahrtschiff gehen, wenn er nicht vorher angemeldet war, wenn er nicht eingetragen ist, wenn er nicht seine Rechnung bezahlt hat. Er kann da nicht hingehen. Und genauso ist, wenn dieses Schiff kommt, geistig gesehen, auch immer, wenn das kommt, dann kann nur der mit, der da eingetragen ist. So wichtig, und darum sagt Gott, macht das fest. Macht das fest in euren Herzen. Interessant ist, dass bei dem Vers 13 vorher steht, so lasst uns nun zu ihm hinausgehen, außerhalb des Lagers. Außerhalb. Und das ist genau außerhalb des Lagers, das heißt Außerwelt für Gott. Außerwelt für Gott. Haben wir alles gehört jetzt im vergangenen Jahr in den Botschaften und doch hier in der Welt, aber nicht von der Welt. Wir arbeiten hier und Gott sagt nicht, ich will jetzt, dass ihr in ein Kloster geht. Das hat man ja früher gemacht. Man hat Klöster gebaut, man hat Stätten gebaut, um da isoliert zu sein, um den Geist der Welt nicht einzulassen. Aber man hat dadurch zu wenig Menschen für den Herrn erreicht. Und es ist so wichtig, wir sollen keine Mauern aufbauen, wohl geistige Mauern zu den Dingen dieser Welt, die nicht von Gott sind. Aber ansonsten sagt er, geht hin, predigt das Evangelium, betet mit den Kranken, macht sie gesund, seid mit ihnen und ich werde mit euch sein. Es geht um die Erfüllung von dem großen Missionsauftrag. Aber hier eben, dann heißt es, lasst uns hinausgehen und seine Schmach tragen. Das wollen wir nicht so sehr. Dass Jesus auch nicht angenommen wurde. Er kam in das Seine, die nahmen nicht auf. Und darum heißt es hier, so lasst uns nun, es fängt mit so an, zu ihm hinausgehen, außerhalb des Lagers seine Schmach tragen. Und jetzt kommt denn. Also das ist kein Satz, den man von dem Vorhergehenden trennt. Der gehört zusammen. Und so, es liegt uns leicht, aber das steht für mich, das nehme ich für mich in Anspruch, aber das andere nicht. Ich will keine Schmach. Ich will nicht leiden um Christi willen. Aber das ist diese, versteht, es geht um Gene, um geistliche Gene. Wir werden das dann lesen und verfolgen mit Abraham. Wo Gott den Abraham verheißen hat, er sagte auch, geh aus von deiner Vaterstadt, geh aus. Und er musste alles zurücklassen, die Götzen, die dönernen Götzen, die irdenen Götzen, wo sein Bruder hatte und all die anderen. Und er sagte, geh aus in ein Land, das ich dir zeigen werde. Und eines Tages nachts, seine Frau hatte noch Schwierigkeiten gemacht, aber dann nachts ging er raus. Irgendwie hat ihn nicht gefallen, er ging raus und sah diesen Sternen übersäten Himmel. Und dann hört er Reden Gottes, sagt er, Abraham, vertraue mir, ich werde dich zu einem so großen Volk machen wie die Sterne des Himmels. Siehst du, da ist etwas, was Kinder Gottes, und ich spüre so die Gegenwart Gottes jetzt, dass ich weinen könnte, dass wir wirklich ein Gen in uns haben, das vom Himmel ist, ihr Lieben. Denke dran, du hast ein Gen vom Himmel, so wie wir als Menschen Gene erben von unseren Vorfahren. Nee, im negativen Sinn. Aber wenn wir die Gene vom Himmel haben, dann sind wir nicht allein. Wir sind ein Volk, von Gott erkauft. Wir sind von oben geboren, wir sind Fremde. Und das genau, wir sind von dem her Kinder Abrahams. Dahin hat Gott Abraham zum Vater vieler Völker gemacht, weil sie die Gene bekommen, geboren in himmlischen Zion, hier keine bleibende Stadt. Und das ist so wichtig, dass das wieder in unserem Herzen neu kommt.
Und da heißt es eben hier in Hebräer 11, 13, bezieht sich auch auf Abraham, auf Mose, auf Elia, auf alle Propheten, ja sogar auf Salomo. Er hat darüber geschrieben. Obwohl er allen Reichtum der Welt hat, und ihr wisst es, im Prediger schrieb er 33 Mal Nichtigkeiten aller Nichtigkeiten. Ich habe alles gehabt unter der Sonne und ich muss es lassen. Und darum ist es drin geschrieben, dass es nichts bringt, sich an den Dingen dieser Welt zu klammern. Und wenn man so sehr auf das Hierseitige kämpft, hat der Teufel den Sieg. Weil wir nicht verbunden sind mit diesem himmlischen Zion, nach der wir ständig trachten sollen, verbunden sind im Geist, auch wenn unsere Zeit noch nicht zum Abscheiden da ist. Es spielt keine Rolle. Und das heißt, und sie waren überzeugt. Die waren überzeugt in ihren Herzen. Und wenn du die Botschaft hörst, musst du dich wirklich fragen, lass dir Zeit, sag, Herr, bin ich wirklich überzeugt? Bin ich so mein Geist überzeugt, dass ich sage, ich weiß, dass ich weiß, dass ich weiß, ich bin nicht von dieser Welt. Ich bin von oben geboren. Mein Geist und meine Seele sind völlig erneuert und mein Leib wird verwandelt in deinen Augenblick. Und sie haben es von Ferne gesehen, waren davon überzeugt in ihrer Vision, dass die von Gott war und haben es willkommen geheißen und bekannt, es ist gutes Zeugnis, das zu bekennen, untereinander, hör zu, wir sind Gäste ohne Bürgerrecht und Fremdlinge auf Erden. Warum? Es sind ja zwei Reiche. Er hat das ganz deutlich gesagt. In Johannes 8 hat er sehr deutlich darüber gesprochen zu den Pharisäern und Schriftgelehrten. Er hat gesagt, ich bin von oben, ihr seid von unten. Und dann heißt euer Vater ist der Teufel. Stell dir vor, der Fürst dieser Welt, der hat nichts an mir. Aber er hat Macht über die Erde, weil er hat sie genommen, er hat sie übernommen durch die Erbsünde von Adam. Es ist unglaublich, da ist wirklich eine Trennung. Und dann werden entstehen neue Gemeindebewegungen. Ich habe auch in diesem Jahr darüber gesprochen. Einfach mach Freundschaft mit der Erde, mach Freundschaft mit den Menschen da. Da musst du das. Predige nicht mehr, Jesus kommt und so weiter. Der irdische Jesus ist wichtiger. Das ist deine Heimat. Die ganze Welt gläubig machen. Und einer schrieb sogar rein, er brachte eine neue Lehre und sagte dann da drin, und das war schon interessant, eine christliche Nachrichtenzeitung berichtet darüber, da sagte doch dieser sogenannte gläubige Bruder, es sei vom Teufel, wenn man einzelnen Menschen von Jesus führt. Man reißt sie dann heraus aus dieser Welt. Du sollst die ganze Welt gewinnen. Wir sehen also, was da jetzt läuft. Aber die Bibel sagt, es ist eine Trennung, eine Trennung, eine Trennung. Und Gott will Menschen aus dieser Welt herausbringen und sagt, sondert euch ab. Und darum, dieses lasst uns herausgehen aus dem Lager, aus diesem Bleibenden und dann rüber zum Herrn und seine Schmach tragen. Hier steht im 2. Korinther 5, 1 im Kontext, lese ich das, ist sehr wichtig. Ich habe leider früher am Anfang meines Gläubigseins nicht im Kontext gelesen, weil die meisten Charismatiker haben das nicht gemacht. Die haben nur gesagt, da steht, auch amerikanische Prediger, da steht, nimm nur das, das andere. Aber man muss ja alles im Zusammenhang lesen, dann passt die Richtung. Denn wir wissen, und es geht also um Wissen, um Erkenntnis, wenn unsere irdische Zeltwohnung abgebrochen wird, das ist unser Leib, haben wir im Himmel einen Bau von Gott, ein Haus, das nicht mit Händen gemacht, das ewig ist. Denn in diesem Zelt seufzen wir vor Sehnsucht danach, schreibt Paulus, mit unserer Behausung, die vom Himmel ist, überkleidet zu werden. Ich glaube, dass diese Bibelstelle allein mit Sehnsucht danach ein Befremden bei vielen Christen hervorruft, die sagen, du, ich habe gar keine Sehnsucht jetzt. Nein, nein, ich will ja noch leben, ich will ja das. Also, tut mir leid. Nun gut, wir leben in einer Schule. Das eine ist für Anfänger, ja, in Klassen unterteilt. Und das ist für gereifte Christen, die sagen, okay,
Ich sehne mich danach, überkleidet zu werden. Ich bin in dieser Verbindung. Aber ich habe gemerkt, wo ich dieses Denken angenommen habe, mir ging es immer besser. Man hat oft gesagt, wenn du da nicht eingegliedert bist und da eingegliedert, du fällst ab. Das ist bei mir nie passiert. Mich hat es näher hingezogen, weil ich oben in der himmlischen Gemeinde eingeklinkt war. Und ich lehre nicht die Trennung von Gemeinde und Gemeinde. Es ist nur eine Sache des Begriffs dazu. Und das ist so, so wichtig. Sofern wir bekleidet, nicht unbekleidet erfunden werden, denn wir, die wir in diesem Leibeszelt sind, seufzen und sind beschwert, weil wir lieber nicht entkleidet, sondern überkleidet werden möchten, sodass das Sterbliche verschlungen wird vom Leben. Der uns aber hierzu bereitet hat, ist Gott, der uns auch das Unterpfand des Geistes gegeben hat. Darum sind wir alle Zeit getrost und wissen, solange wir in diesem Leib daheim sind, sind wir nicht daheim beim Herrn. Es geht also um Daheimsein. In Amerika gibt es seit Jahrzehnten so ein Treffen von christlichen Sängern und Homecoming Boys nennen die sich. Und das sind alte Gospelsänger, wovon schon viele heimgegangen sind, oder Homecoming Friends, besser. Und die singen mit dem Gator Trio, die singen wunderbare Anbetungsmusik und die haben sich darauf schon spezialisiert. Wir wollen von dieser himmlischen Heimat singen und viele Jungen sagen, oh, das mag schon sein, aber jetzt nicht für uns. Aber es gehört mit dazu, weil wir haben hier einfach keine bleibende Stadt. Und je früher ich mich damit befasse und Gott, bitte Herr, bitte schließ mir das auf in den Hinterkopf, dass es tief hineinfällt, du, was auch immer. Du hast es ja auch in der Natur, wenn es jetzt wieder Herbst wird, die Vögel, die Schwalben, die Vogelarten versammeln sich draus mit viel Gezwitscher zu Hunderten, zu Tausenden. Die wissen genau, wenn ihre Zeit kommt, zu starten. Die sitzen dann in ihren Löchern, die versammeln sich auf den Telefonmasten, auf den Drähten und Kisten. Menschenskind, stell dir vor, wir müssen von den Vögeln lernen, von den Tieren, wenn sie ihre Wanderung antreten. Oh Gott, gib uns doch Ohren zu hören und Augen zu sehen. An den Vögeln, an den Schwalben, ich liebe Schwalben sehr. Siehst du es, wenn sie sich bereit machen und dann große Aufregung im Lager, die Störche. Ich habe auch bei uns in den Ebenen, bei uns mal 36 Störche oder sowas gezählt. Die haben dazwischen gelandet. Nahrung aufgenommen und dann über Israel weiter nach Afrika oder über Spanien. Halleluja. Und Gott sagt, lernt doch von der Natur. Schaut mal da. Die wissen alle ihre Zeit, wenn sie starten zur großen Reise und alles sind aufgeregt, ist so die Salbung Gottes da. Ich habe gesagt, Herr, ich möchte kein Totengräber des Evangeliums sein. Ich möchte das Wort so predigen, dass es lebendig wird, dass es uns hungrig macht, dass es uns sieht. Auch wenn ich noch ein junger Christ bin, wenn ich sage, okay, ich bin noch nicht so weit, aber Herr, leg dieses Wissen in mein Herz, verankere es drin. Ich bin nicht Bürger dieser Welt. Ich komme von Gott und werde eines Tages zurückgehen, aber solange ich hier bin, habe ich ein Mandat zu wirken, mit dem Pfunden zu wuchern, für Gott da zu sein. Und wir werden das heute alles hören, dass wir wissen. Ich habe heute nochmal im Internet nachgeguckt, unter Bilder. Hunderte Bilder von diesem Jahr, von dieser Jahreslosung waren Bilder angefertigt, Spruchkarten, Plakate. Und es ist interessant, wenn du die Spruchkarten und Plakate gesehen hast, mit diesem Text. Wir haben hier keine bleibende Stadt, die zukünftige suchen wir. Da war zum Beispiel ein himmlisches Jerusalem kreiert mit lauter Wolkenkratzer. Hässlicher geht's nicht mehr. Dachte ich mal, du, weißt du, die Vorstellungen, was man sich vorstellt. Meinst du, im Himmel werden Wolkenkratzer sein? Wolkenkratzer macht man ja da, wo der Raum beengt ist. Aber da siehst du, wie die Vorstellungen von den Menschen sind. Dann war da eine Wiese mit vielen Wegweisern, wo einer gegangen ist, in die Richtung, die Richtung, die Richtung. Der andere Grafiker hat ein paar Stiefel abgebildet, Laufstiefel, so wie man es im Gebirge hatte, und da waren lauter Blumen rein. Ja, also warte noch, das hat noch Zeit. Und die haben alle sich so Mühe gegeben und wollten das grafisch darstellen. Aber eines ist klar, dass ich tatsächlich, wie ich da im Internet geblättert habe, alle Kirchen, alle predigen über das Thema.
Und weißt du, was Gott damit sagen will? Dieses Thema wird überall gepredigt. Es ist die Jahreslosung. In allen Gemeinden, in normalen Kirchen, in anderen. Nur es ist die Frage, was der Prediger predigt. Von was er ergriffen ist. Wenn dir nicht ergriffen ist vom himmlischen Zion, wird das nicht so predigen. Der wird es sagen, oh, das hat noch lange Zeit. Aber denk dran, es gibt es tatsächlich. Aber da ist kein Ruf zur Vorbereitung. Da ist kein Ruf zur Erwartung. Und da ist das, wo auch die Botschaft will, da, dass wir uns hinterfragen, gehöre ich zu denen, die das Obige suchen, die in Erwartungshaltung sind. Lesen wir von Abraham. Abraham, wo ich gesagt habe, wir brauchen diese geistlichen Gene von Abraham. Abraham verhielt sich, egal wohin ging, wie ein Fremdling. Er war ein Wanderer ohne Bürgerrecht, sogar im Lande der Verheißung. Wollen wir ein paar Bibelstellen lesen. 1. Mose 23, 4 bis 6. Das war die Geschichte, wo bei Hebron war. Und da war der andere König und er sagte dann zu ihm, nachdem Sarah gestorben war. Ihr wisst ja, da liegt Abraham, Isaac, Jakob, Hebron. Das ist ein Teil jetzt, was zu Palästina zugehört ist, begraben. Und er sagt Folgendes, und das ist sein Zeugnis. Ich bin ein Fremdling und ein Einwohner ohne Bürgerrecht bei euch. Aber ich bitte euch, gebt mir ein Erbbegräbnis bei euch, dass ich meine Tote, nämlich Sarah, von meinem Angesicht entfernt begraben kann. Da antworteten die Hethiter, die waren damals in dieser Stadt, dem Abraham und sprachen zu ihm. Jetzt hör gut zu, wie sie ihn titulieren. Es waren ja Ungläubige. Aber die sagten ihm, und er bekam da einen Titel. Höre uns, mein Herr, so sprachen sie zu Abraham. Und jetzt sagten sie ihm den Titel. Du bist ein Fürst Gottes. Habt ihr schon mal gewusst, dass Abraham ein Fürst Gottes war? Der hat uns zu Königen und Priestern gemacht. In den Augen Gottes und in den Menschen, in den anderen war er ein Fürst. Er war nicht irgendein Zigeuner, der umhergezogen ist, sondern Gott hatte ihm schon Autorität gegeben. Er war etwas Besonderes in den Augen Gottes, sogar in denen der Hethiter. Die sagten, du bist ein Fürst. Weißt du, was Gott dir und mir sagen will? Ich hatte ja mal diese Botschaft darüber, dass wir uns als Söhne des lebendigen Gottes, die Krone erwarten, erweisen sollen, dass du weißt, wer du bist in Christus. Wir sind priesterlich. Wir sollen unsere Berufung und Erwählung festmachen, wissen, wer wir sind. So die Feinde merken das. Das ist so, so wichtig. Du bist ein Fürst Gottes mitten unter uns, begrabe deine Tote in den besten unserer Gräber. Niemand von uns wird dir sein Grab verweigern, damit du deine Tote darin begraben kannst. Und dann lesen wir weiter über Abraham, Hebräer 11, 9. Durch Glauben hielt er sich in dem Land der Verheißung auf und jetzt steht da, wie in einem Fremden. Er wurde nicht warm, er wusste, er darf da wohnen, aber er innerlich hatte er, ich habe hier keine feste Bindung. Bei all dem, er hielt sich auf im Land der Verheißung wie in einem Fremden, wohnte in Zelten mit Isaac und Jakob, den Miterben derselben Verheißung. Warum? Und er war da als einer, der gewartet hat. Und ich glaube, da haben wir alle große Probleme mit dem Erwarten. Warten, geht über, denk dran, wie die Bibel geschrieben haben. Da hast du gemeint, in manchen Stellen im Neuen Testament, dass die wirklich geglaubt haben, dass die Entrückung in Bayern ist. Denn so liest sich das. Und du siehst, bis heute war sie noch nicht da. Es sind 2000 Jahre vergangen. Aber die Leute sind in Erwartung und der Herr sagt, wir sollen diese Frucht, dieses Warten, das Warten der Gerechten, in Erwartung sein, ist nicht immer einfach. Er wartete auf die Stadt, welche feste Grundmauern hat, also unzerstörbare Fundamente, deren Baumeister und Schöpfer Gott ist. Und schau doch her, was die Geologen überall, die Forscher gemacht haben, egal ob du hingehst in die verschiedenen Länder der Erde, zu den Khmer, nach Angkor Wat, drüben in Südasien, diese riesigen Tempelanlagen, diese Städte, die schon waren, der Inkas, der Mayas, der Azteken, überall ist Vergangenheit. Und wenn ich in Israel war, ich bin nicht gerne hin zu den Ruinen gegangen. Gott hat es in mein Herzen hineingelegt, nach Menschenherzen zu suchen, nicht nach kostbaren Ruinen, wo dann die Leute da sitzen mit einem Pinselchen um den Staub, um diese kostbaren Zeugen. Ich habe schon vor Jahrzehnten darüber gewettert, über die steinernen Zeugen der Kirche in der heutigen Zeit. Geh du in Prag zum Radschin, geh da überall über die Moldau, geh hier bei uns über die Flüsse und wenn du einen Dom siehst, dann hast du diese steinernen, von Taubenkot beschissenen Zeugen, die mit einer Steinbibel da sind und stur sind. Und Gott sagte mal, das ist genau die Kirche. Das ist die Kirche, was sie aus mir gemacht hat. Steinerne Zeugen, aber ich habe mir lebendige Zeugen gebildet. Und ich will meinen Geist in euch geben, dass ihr es tun könnt. Lebendige Zeugen, nicht von Taubenkot beschissen. Entschuldigt das Wort. Das will ich nicht. Und dann setzt man diese Kathedralen und diese Kirchen und diese Dome unter den Schutz der UNESCO und wer weiß was alles. Und jeder, da laufen dann Dinge ab in manchen Orgien, was auch immer. So wie schon der David Wilkerson in seiner Vision damals verkündigt hat. Das ist Realität. Und der Herr sagt, hab damit nichts zu tun. Hab damit nichts zu tun. Das wird ja alles kaputt. Durch Erdbeben, durch Erschütterung, all den. So wie die Jünger damals gesagt haben, Herr, schau doch den wunderbaren Tempel an. Schau die Steine an, sagt er. Du, das wird alles kaputt gehen, aber ich will meinen Tempel aufrichten. Und der Tempel seid ihr. Das wussten die noch gar nicht. Wir sind der Tempel des Heiligen Geistes. Lebendige Bausteine. Das sind alles kostbare Wahrheiten. Das sind die Edelsteine, die Gott dir und mir schenkt, dass wir sagen, Lord, we are on the road. Wir sind am Weg. Wir sind am Weg. Als ich in Jerusalem war, in den 80er Jahren, späten 80er Jahren, war ich oben auf den Tempelberg, ich war auf den Ölberg. Und ich traf da mit Geschwistern zusammen, die eine kleine Kirche hatten, eine Gemeinschaft. Und wir waren bei ihnen und die hatten das südlich vom Krankenhaus, vom jordanischen Krankenhaus. Und die lud mich ein, dort zu schlafen. Und sie beteten, sie trafen sich und ich war in dieser Kapelle drin. Und wir machten Lobpreis und ich predigte schon damals und sagte, hier wird Gott Leute herrufen als Wächter über den Mauern von Zion. Und damals waren Brüder dabei, das waren Musiker, die den Herrn angebetet hatten. Die waren so, abends haben sie Lobpreis gemacht, tagsüber waren sie im Fernseher drin, mit dem Kopf tief drin. Und es war also alles so zwiegespalten, entmutigt und kraftlos. Wir können gar nicht den Dienst tun, wir können den Wunsch haben, Herr, ich will dir dienen. Aber wir brauchen die Salbung, wir brauchen diese Anbindung nach oben. Herr, ich bin nicht von da. Aber ich will lebendig sein und ich weiß, ich gehe wieder zurück, aber solange ich hier bin, will ich mit meinen von dir gegebenen Pfunden arbeiten. Ich habe die Gene Abrahams in mir. Ich habe die Gene auch von David in mir. David im Psalm 39, 13, wisst ihr, was er gesagt hat? Er war ja letztlich auch ein Wanderer. Der blieb nicht lange in sein Königsbau. Ihr wisst, dass einer seiner Söhne ihn verfolgt hat. Und er war fünfmal in der Wüste. Ich habe damals über David gepredigt und ich kann mich noch erinnern zu der Zeit in den 90er Jahren, anfangs der 90er Jahren, hat man die Loblieder gesungen, ich möchte sein wie David, ich möchte singen wie David, ich möchte tanzen wie David. Dann habe ich immer gesagt, ja willst du auch leiden wie David, der sich wahnsinnig gestellt hat unter seinen Feinden? Wir picken uns immer die Rosinen raus. Das ist ein falsches Evangelium. Das ist ein falsches Evangelium. Gott sagt, bei mir gibt es keine ungenießbaren Dinge. Manche mögen schwer verdaulich sein, aber gerade das, was wir in unseren Augen verwerfen, das will ich nicht. Das wird uns zum Heil, weil wir dadurch fest werden. Fest geworden im Kampf, haben der fremden Heere in die Flucht gejagt. Ich werde nicht fest nur durch Heilung oder durch irgendwie etwas Gutes, was ich, sondern gerade mitten in der Nacht muss ich wissen, halt, Gott ist bei mir. Und wenn mich Finsternis umgibt, der in mir ist stärker. Denn ich bin mit einer Linie wie ein Tiefseetaucher oder ein Taucher verbunden mit seinem Schiff durch die Sauerstoffleitung und durch die Leitung überhaupt, die Schutzleitung nach oben. Das ist so wichtig. David sagt im Psalm 39, 13, Herr, höre mein Gebet, vernimm mein Schreien, schweige nicht zu meinen Tränen. Er hatte auch eine Schmach als König, verfolgt von seinen eigenen Söhnen und von den Leuten. Denn, und er sagt, ich bin ein Fremdling bei dir. Ich bin ein Fremdling bei dir, ein Gast wie alle meine Väter. Wow, der hat ja auch dieselben Gene. Ihr Lieben, wir müssen ganz echt, Gott will uns eine Botschaft geben, wo wir was lernen sollen. Wir brauchen diese Gene Abrahams, wir brauchen die geistlichen Gene Davids, wir brauchen diese Gene von Jeremia, von Jesaja, von Petrus, von Paulus, wir brauchen diese Gene. Wir sind hier aber nicht von da. Und es soll ein Ziehen sein nach oben. Aber ich kann euch genau sagen, was dieses Ziehen verhindert. Je mehr wir irdisch gesinnt sind, uns einfangen lassen von den Schlingen Satans durch Sorgen, dann sind wir, ist als wenn wir Gewichte kriegen an unseren Füßen. Wir lassen uns runterziehen. Du magst durch Probleme gehen mit deiner Arbeitsstelle, mit großer Not. Das ist jetzt heute, das wird immer komplizierter, immer kräftiger. Aber du musst wissen, wenn du von Zion geboren bist, Gott ist mit dir, er lässt dich nicht im Stich, weil du bist on the line, du bist in dieser Linie, du bist verbunden mit ihm. Es gibt eine Hoffnung für dich. Gott lässt dich nicht allein, wenn du von oben bist, wenn du dieses Bewusstsein hast. Das möchte der Satan töten, das möchte er töten. Er möchte, dass wir vergessen, wo wir hergekommen sind. Vergesst das. Ich habe die Tage eine Sendung gesehen, eine Doku über Urlaub in Griechenland. Nein, in der Türkei. Aber es ist überall dasselbe. Und dann bieten sie Billigurlaube an mit dem Flieger eine Woche 400 Euro. All inclusive. Und dann hast du gesehen, wie die Reporter nachgefragt haben. Was ist dann mit den anderen kleinen Läden in der Stadt von Antalya mit den anderen, die gehen alle pleite. Weil die Firmen haben, die haben von oben die Reiseleiter und alle das so gedreht, dass nichts mehr übrig bleibt und du für ein paar wenige Dinare pro Tag zu essen kriegst. Das sieht nach außen gut aus, aber dann, wenn die zweite Schicht kommt hin, da sind schon nur noch Geschmacksverstärker drin. Und die eigenen Köche haben dann gesagt, sie würden das niemals essen, weil die Leute werden krank davon. Schau, was der Teufel einen anbietet, dass wir ja Urlaub machen in den und den Ländern, all inclusive. Aber was bietet uns hier der Herr an in seinem Wort? All inclusive. Alles inklusive. Ewiges Leben, Herrlichkeit, Kraft und Stärke. Wenn wir unten durchgehen, der lässt uns nicht im Stich. Aber wir müssen am Ziel festhalten. Wir müssen schauen, Herr, ich habe hier keine bleibende Stadt. Es soll schon das Suchen sein. Herr, hilf mir beim Suchen. Hilf mir, dass ich mich nicht so sehr fixiere auf die Schwierigkeiten, die mich umgehen. Dass ich fest bin. Wenn zur Zeit der Not, müssen wir fest sein. Und die Hilfe kommt vom Herrn. Denk doch dran, als Elisa mit seinen Knechten in dieser Stadt war, an diesem Ort, der König von Moab kam und hat dann wollte ihn backen und dann sah der Diener all diese Leute und sagte, wir haben gar keine Chance. Und er sagte, ach, du hast keine Ahnung. Die, die mit uns sind, sind mehr als die gegen uns sind. Der hatte diese Verbindung. Wir brauchen diesen Geist. Wir kommen gar nicht um das. Alles der Heilige Geist, der in diesen Menschen, in diesen Glaubenshelden im Hebräer 11 gewirkt hat. David betete darum auch. Er wusste, dass er Fremdling ist und ein Gast. Und er betete im Psalm 27, 4. Eines erbitte ich von dem Herrn. Nach diesen will ich trachten. Und darum geht es, nach unserem Trachten. Dass ich bleiben darf im Haus des Herrn mein ganzes Leben. Luther hat da übersetzt, unten am Ende von dem Psalm 23, und kehre zurück in das Haus des Herrn. Ja, warum? Das hat ja Sinn. Wenn ich in himmlischen Zion geboren bin, dann werde ich wieder zurückgehen. Aber die Verbindung, das sollen wir nicht aufschieben bis zum Sankt-Nimmerleins-Tag. Und es kann so schnell kommen. Und wir sind gar nicht bereit, weil wir mit Sorgen beschwert sind, mit Nöten beschwert. Selbst König Salomo bekannte im Geist, im Gebet, beim Bau des Tempels in 1. Chronikel 29, 15, genau dieses selbe, obwohl er so reich war. Ihr wisst, er hat dann alles verloren. Hat alles verloren. Weil er anders gebohlt war. Frauen. Egal aus welchem Lager. Hat ihn alles geboten. Sex, all diese Dinge. Und dann sagt er Nichtigkeiten der Nichtigkeiten. Er bekannte da schon im 1. Chronikel 29, 15, denn wir sind Fremdlinge und Gäste vor dir, wie alle unsere Väter. Dasselbe Wort. Damals hat es ja noch gar keine Bibel gegeben. Überleg mal. Aber sie hatten dasselbe Zeugnis. Das Zeugnis von Abraham. Wisst ihr, wer das erste Zeugnis hatte? Henoch. Der wurde entrückt. Der wurde entrückt, obwohl er Familie hatte und Kinder. Und dann mögen es heute Leute geben, ja, was ist das für ein grausamer Gott? Ein grausamer Gott, der den Vater von den Kindern trennt, wo die Mühe haben und nicht mehr zurechtkommen. Gott macht keine Fehler. Er weiß, wo das Trachten seines Samens und der Frau war. Und du weißt es, wie es bei Hiob war. Und du weißt, wie seine Frau gesagt hat. Die hat nicht nach dem himmlischen Reich getrachtet. Stirb ab! Deinen Glauben und stirb. Da geht halt das Schwert durch. Der eine, der fasst, der andere kann es nicht fassen. Aber wen es von Gott gegeben ist, der Herr sagt, darum durch Petrus mache deine Berufung und Erwählung fest. Dann wirst du nicht straucheln. Wie verhielt sich Jeschua? Wie verhält sich der Sohn Gottes? Das ist eine Bibelstelle, die sehr aktuell auch auf diesem Gebiet steht, in Jeremia 14,8. Prophezeite der Prophet über den Herrn. Und er schreibt da über Jeschua, obwohl er noch gar nicht da war. Aber das ist ein prophetisches Wort und genau auf seinen, die Gene, die er hatte, auch dasselbe in ihm. Natürlich, er ist ja der Sohn Gottes. Du Hoffnung Israels, der du sein Retter bist zur Zeit der Not. Jetzt hört gut zu, wieder mit dem Fremdling. Warum willst du sein wie ein Fremdling im Land und wie ein Wanderer, der nur zum Übernachten sein Zelt aufschlägt? Habt ihr gar nicht gewusst. Steht in der Bibel drin. Jesus selber war ein Wanderer. Er ging durch ganz Israel hin und her, predigte dort wohl, verkündigte das Reich Gottes. Und wenn er nachts zum Ölberg hinausging, und früh, wo der Wache hatte Hunger, er fand nichts als Blätter am Feigenbaum. Hätte alles gehabt. Der Teufel hat gesagt, schau, das alles will ich dir geben, wenn du niederfällst und mich anbetest. Der hätte wirklich das Recht gehabt. Aber er hat es nicht getan, er hat sich nicht versuchen lassen. Und jetzt sehen wir diese Scheidung, die Gott da hineinlegt. Das muss in uns drin sein, dieses Gehen, dieses Geistesgehen. Er sagt da, ganz klare Trennung, Johannes 8, 23, und er sprach zu ihnen, eben zu den schriftgelehrten Pharisäern, ich habe das vorhin angesprochen. Ihr seid von unten, Punkt. Ich aber bin von oben. Ihr seid von dieser Welt, ich bin nicht von dieser Welt. Das heißt, jeder von uns, jeder, der in Jeshua HaMashiach ist, ist in ihm, eine andere Bibelstelle, verwoben, verbunden, unauflöslich verbunden, solange ihr im Glauben festbleibt. Und wir sind mit Jeshua Mashiach versetzt in himmlische Örter. Dann sagt er über seine Jünger, Johannes 15, 19, und die waren zu dem Zeitpunkt noch nicht mal wiedergeboren. Die hatten noch nicht mal die Geistestaufe erlebt. Waren das seine Jünger? Durch Erwählung. Du siehst, es kommt, hat mit Erwählung zu tun. Dann sagt er Folgendes zu ihnen. Ich setze es jetzt so um, verständlich zu machen. Ihr müsst es begreifen. Ändert euer Denken. Ihr müsst das so begreifen. Ich bin nicht von der Welt. Ihr seid meine Nachfolger. Mein Vater hat euch erwählt und hat euch mir gegeben. Und weil ich nicht von der Welt bin, seid auch ihr nicht von der Welt. Denn hier steht, Johannes 15, 19, wenn ihr von der Welt wärt, so hätte die Welt das ihre lieb. Weil ihr aber nicht von dieser Welt seid, sondern ich euch aus der Welt heraus erwählt habe, hasst euch die Welt. Von der Welt, nicht von der Welt. Welt vergeht mit ihrer Lust, zerstörbar, alles wird aufgelöst, nichts bleibt bestehen. Aber wir haben eine andere Welt, wir sind nicht von diesem Planeten. Das ganze Sonnensystem wird vergehen, alles. Aber der sagt, ich mache etwas Neues. Darum ist ja eine Scheidung da. Und je früher die Scheidung in unserem Geist ist und das in uns festbleibt, ich bin da, aber nicht von da. Solange ich lebe, werde ich mich nicht nach diesen Prinzipien, werde ich mich nach den göttlichen Prinzipien und Verheißungen richten, die Gott dir und mir gegeben hat, auf dass es mir gut geht. Und ich lange lebe auf der Erde. Sogar das, dass der Herr sich verherrlicht und dass du hingehst und Frucht bringt, denn darin wird mein Vater verherrlicht, dass ihr hingeht und viel Frucht bringt. Steigerung, Frucht, wenig Frucht, viel Frucht. Wow, so ist Gott. Salbung ist mächtig da. Ihr Lieben, Gott sagt, schau doch auf mich, schau auf den. Dein Name ist in meine Hände eingeschrieben. Schau nicht nach runter, lass dich nicht entmutigen, wo du auch durchgehst. Das ist der Fürst dieser Welt mit seinen Dämonen, die in diesem Luftraum arbeiten. Aber du bist mit mir verbunden und der in dir, gib ihm Raum, den Heiligen Geist, gib ihm Raum, der ist stärker. Darum müssen wir loslassen, darum sagt der Herr jedes Joch, gib's bei Gott ab und dann werden wir leicht, dann werden wir leicht. Dann kann uns der Heilige Geist hochheben, denn der Geist zieht. Der Geist zieht, wohin zieht er uns? Nach oben. Halleluja. Und wir müssen den geistlichen Krieg von oben her führen, von den himmlischen Örtern nach unten. Aber so oft kommt der Feind und will uns das rauben. Ja, der Feind ist da, um zu rauben. Allen Segen, den Gott dir und mir verheißen hat, will er stehlen. Er ist gekommen, um zu stehlen, zu betrügen, zu morden. Er sagt, lass es nicht zu, deine Verheißungen zu stehlen. Dann Johannes 17, 14, in seinem Gebet, hohepriesterlichen Gebet. Ich habe ihnen dein Wort gegeben und die Welt hasst sie, denn sie sind nicht von der Welt, weil auch ich nicht von der Welt bin. Sie sind nicht von der Welt, gleich wie auch ich nicht von der Welt bin. Das steht, sagt er nochmal wiederholt in Johannes 17, 16. Und weißt du, was Paulus daraufhin schreibt? Der sein Evangelium nicht gehört hat von anderen Predigern. Ihr wisst, er hat es bekommen vom Herrn direkt. Das ist auch wieder etwas, wo ich immer lehre die ganzen Jahre. Du kannst ihn durch deine Gemeinschaft mit dem Herrn, belehrt dich der Geist Gottes. Gott belehrt dich. Und er sagt in 1. Korinther 2, 12, wir aber haben nicht den Geist der Welt empfangen. Er sagt damit, ich. Und er meint alle die, denen der Brief geschrieben hat. Er will sie ermutigen. Ich habe nicht den Geist der Welt empfangen, sondern den Geist, der aus Gott ist, damit ich weiß, was Gott mir geschenkt hat. Damit wir wissen, was Gott uns geschenkt hat. Nämlich die allergrößten Verheißungen ist geschenkt. Und verstehen wir noch einmal diese Vision. On the road to Jesus. Am Weg zum Herrn. So wenig Leute auf der himmlischen Treppe nach oben, weil sie allzu sehr auf das Irdische, weil sie sich von Sorgen niederdrücken lassen durch andere Dinge, die ihnen scheinbar wichtig sind. Und darum lässt Gott das so zu jetzt. Er lässt es zu dem Zusammenbruch. Wir hatten erst jetzt diese Tage so einen Sturm und ich stand draußen und habe so geboten gegen diesen Sturm, wie er auch über unsere Ortschaft kam. Und dann habe ich geguckt in der Wetterfront und ich wusste, sie kommt über den Jura und am nächsten Tag früh waren in Zeitungen drin, dass es für ein Fest, Turnfest unten in Biel, die ganzen Zelte weggeweht hat. Sehen wir, Zelte sind was sehr Leichtes. Hält zwar den Regen ab, aber haben nicht diese Verankerung. Die spüren den Wind. Die spüren den Wind. Ach, wollten wir doch sensibel sein auf den Wind des Geistes, wenn er anfängt in unseren Herzen zu wehen. Und sag du, jetzt verhack dich nicht so fest. Verhake dich nicht so fest an dem Irdischen. Je mehr du dich verhakst. Und der Herr erinnert mich jetzt an die Sache, wo einer kam. Herr, hilf mir gegenüber meinem Bruder gegen die Rechtssache, weil wir Erbstreitigkeiten haben. Und dann wisst ihr, was der Herr zu ihm gesagt hat. Bin ich euer Erbrichter? Bin ich euer Erbverteiler? Bei Jesus ging es um ein anderes Erbe. Und darum ist es manchmal problematisch, wenn wir Dinge loslassen müssen, weil wir nicht Gott vertrauen, dass er es am Ende gut ausführt. Johannes 14,1-3, Jeschua sagt zu seinen Jüngern, euer Herz erschrecke nicht. Und gerade er kennt die Sorgen. Er weiß, wie wir erschrecken vor Sorgen. Glaubt an Gott und glaubt an mich. Im Haus meines Vaters sind viele Wohnungen. Viele Wohnungen. Wenn nicht, hätte ich es euch gesagt. Ich gehe hin, um euch eine Stätte zu bereiten. Das war vor über 2000 Jahren. Und wenn ich hingehe und euch eine Stätte bereite, komme ich wieder, komme ich zurück, werde euch zu mir nehmen, damit ihr auch seid, wo ich bin. Halleluja. Wir verschieben das alles auf den Sankt-Nimmerleins-Tag. Aber jeden Tag, ich war ja Zeitungsmensch, und jeden Tag sind in den Nachrichten die Todesanzeigen von Leuten. Und man macht ihnen einen schönen Nachruf. Aber das kann so schnell kommen. Aber nicht so bei den wahren Kindern Gottes. Denn Gott gab seinen Kindern die Zeit, dass sie wussten, jetzt werde ich abscheiden. Er hat es seinen Kindern offenbart, er hat es Paulus gesagt. Er sagt, die Zeit meines Abscheidens, meiner Hinwegnahme steht zuvor. Ich habe euch den vollen Ratschluss verkündigt. So, das heißt, der Herr tut nichts. Er verkündigt seinen Knechten auch, wenn ihr Zeit abläuft. Aber nicht so die, dann sagt er, wenn ich komme wie ein Dieb. Und du wirst nicht wissen, zu welcher Stunde. Ihr Lieben, das will er nicht bei uns. Er will sagen, ich liebe dich. Meine Jünger hören meine Stimme. Sie folgen mir, sie vertrauen mir. Und darum in Kolosser 3,1-4, wir kennen das alles. Das sind die Maßstäbe. Wenn ihr nun mit Christus auferweckt worden seid, so sucht das, was droben ist, das himmlische Zion, die Stadt, die Gott gebaut hat, wo auch der Christus ist, sitzen zur Rechten Gottes. Trachtet nach dem, was droben ist, nicht nach dem, was auf Erden ist. Das sagt er schon in Matthäus 6,33, der Herr trachtet zuerst nach meinem Reich und der Gerechtigkeit, dann fällt euch alles andere zu. Denn ihr seid gestorben, euer Leben ist verborgen mit Christus in Gott. Und Petrus sagt, lebt in Erwartungshaltung, lebt darin. 2. Petrus 3,12, da nun dies alles aufgelöst wird. Schon damals war das da und heute siehst du die Prozesse so stark, es wird alles aufgelöst. Du kannst ja nicht mal mehr zu den Balearen runterfahren nach Mallorca. Jetzt waren wieder Hunderttausende, diese Quallen.
Ja.
Waren unten an den Stränden. Stell dir vor, die Leute, die buchen das und können nicht ins Wasser. Wie auch in Spanien unten, Quallen. Der weiße Hai stirbt jetzt aus und das sterben und das. Es wird alles aufgelöst. Nichts bleibt. Und dann kommen die falschen Friedefürsten und verkündigen Frieden, wo keiner ist. Unglaublich. Da nun dies alles aufgelöst wird, wie sehr solltet ihr euch auszeichnen durch heiligen Wandel und Gottesfurcht. Und jetzt kommt, ist interessant der Satz, indem ihr das Kommen des Tages Gottes erwartet und beschleunigt, ihm entgegeneilt. Wir können das durch unsere Haltung beschleunigen. Das hat mit dem Geliebten zu tun. Das hat mit dem Hohelied zu tun. Das hat mit der Haltung zu tun des Bräutigams seiner Braut gegenüber. Die Braut verzehrt sich nach dem Bräutigam und sagt, Geliebter, wann kommst du? Wann kommst du? So die Salbung Gottes. Der Vater, ich danke dir dafür, dass du eine Sehnsucht hast. Ein eifersüchtiges Sehnen hast du in deinen Geist hineingelegt. Dass doch unsere Herzen, unser Geist sich nach dir sehnt, Herr. Und wir in der richtigen Haltung sind, in der Erwartungshaltung leben. Wir bitten dich. Da heißt es dann im Vers 13, wir erwarten nach seiner Verheißung einen neuen Himmel, neue Erde, in denen Gerechtigkeit wohnt. Darum, Geliebte, weil ihr dies erwartet, so seid eifrig darum bemüht, dass ihr als unbefleckt, tadellos vor ihm erfunden werdet in Frieden. Also es geht wirklich um eine Erwartungshaltung. Da müssen wir uns überprüfen und sagen, Heiliger Geist, wie stark ist mein Geist? Wie stark sind meine Vorstellungen, meine Pläne? Wo ich dich immer benutze, dass du meine Pläne segnest. Ich will ja noch so viel machen, ich will ja noch so viel da und dahin und ich habe das vor und das vor. Und der Herr sagt immer wieder, trachte zuerst, dann fällt dir alles andere zu. Trachte zuerst. Herr, warum geht es mir so schlecht? Trachte zuerst, dann fällt es dir zu. Und dann kommen die Schuldzuweisungen anderen gegenüber. Und die Philipper 3,14 sagt deshalb, Vorher heißt es, ich vergesse, was da hinten ist, strecke mich aus nach dem, was vor ist und jage auf das Ziel zu, auf das Ziel. Und schon die andere Bibelstellen von Paulus, wo er sagt, dass unser Leben wie eine Rennbahn ist, in der wir laufen und nicht nach hinten schauen. Jage zu auf das Ziel, den Kampfpreis der himmlischen Berufung Gottes in Christus. Offenbarung 3,12. Wer überwindet, sagt Jeschua, den will ich zu einer Säule im Tempel meines Gottes machen. Er wird nie mehr hinausgehen. Und ich will auf ihn, und jetzt hört, ich will mir den Satz schließen, ich will auf ihn den Namen meines Gottes schreiben und den Namen der Stadt meines Gottes. Da ist das eingezeichnet, eingetragen. Du bist Bürger des himmlischen Zion. Wir sind hier auf der Reise. Aber er sagt, diejenigen, die mir entgegeneilen, diejenigen, die mit mir agree sind, die mit mir übereinstimmen mit meinem Wort, ich will beim Verzeichnen der Völker, was wir vorhin gelesen haben, Psalm 87, 5, 6. Und ich will auf ihnen den Namen meines Gottes und des neuen Jerusalem, das vom Himmel herabkommt, von meinem Gott aus, und meinen neuen Namen will ich schreiben. Vater, und ich danke dir, dass du dein Wort lebendig machst. Ich danke dir, Heiliger Geist, dass deine Kraft da ist. Dass da etwas ist, was weit über unser Denken, über unser Verstehen hinausgeht. So wie du gesagt hast, meine Geliebten sollen es erben. Und die Geliebten, wenn man verliebt ist, hat man Sehnsucht füreinander. Und du hast uns immer wieder aufgerufen, in die erste Liebe zurückzukehren, Herr, und ich bitte dich darum. Sonst haben wir doch kein Feuer, sonst sind wir arm, ausgebrannt. Herr, wir haben ja eine Schmach, aber ich danke dir, dass wir, wenn wir an der himmlischen, ja, an dieser himmlischen Ölpipeline des Heiligen Geistes angedockt sind, dann wirst du uns nicht kraftlos zurücklassen, dann gibst uns neues Feuer. Darum zünd neu das Feuer an, Herr. Du hast gesagt nach Haggai, dass du deinen Geist gibst in dein Volk, in deine Auserwählten, dass sie kommen und arbeiten. Das kommt von dir, der Geist. Und ich bitte dich, Heiliger Geist, dass du jetzt auf alle fällst, die die Botschaft hören, dass sie erfüllt werden mit neuer Kühnheit, mit neuer Freude. Herr, dass sie das vergessen, was sie niederzieht und auf den schauen, bei dem der Reichtum der ganzen Welt ist, bei dem alle Schätze der Weisheit, alles da ist für uns und dass du Wunder tust, dass du deine Hand hebst und Zeichen tust, Herr. Befrei dein Volk aus der Gefangenschaft. Befrei sie von falschem Denken, Herr. Lass sie nicht sagen, dass sie arm sind, denn du hast gesagt, ihr aber seid reich. So hast du gesprochen zu einer Gemeinde im Buch der Offenbarung. Du aber bist reich, obwohl du sagst, du bist arm. Herr, diesen Reichtum möchten wir haben, indem wir das neu ergreifen, unsere Berufung, unsere Verbindung zum himmlischen Jerusalem, dass wir danach trachten. Ich danke dir, dass du es tust. Gesegnet sei dein Name. Amen. Amen.